Letzte Woche hatte ich damit begonnen, über das Thema zu sprechen, die Verantwortung als Ehemann und Vater. Ich kann euch Frauen versprechen, dass nach unserer Reise, wenn wir zurück sind, die Christiane über die Rolle der Ehefrau und Mutter sprechen wird. Aber das Ganze wird nur ein rundes Bild geben, wenn vorher Lehre da ist über Ehemänner und Väter. Erst dann wird es funktionieren. Deshalb müsst ihr euch da noch etwas gedulden. Aber ich denke, es wird auch euch Frauen erbauen, Lehre zu hören über Ehemänner und Väter. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Wir hatten letzte Woche davon gesprochen, dass die Ehe ein Bund ist. Und letztendlich ist unsere Ehe geschlossen am Kreuz Jesu. Jesus ist gestorben für uns und sein Blut ist die Besiegelung des neuen Bundes. Und unsere Ehe ist nicht nur eine Partnerschaft, sondern ein Bund. Und es wird immer ein Opfer gebraucht, um einen Bund zu schließen. Und Jesus war das vollkommene Opfer für einen vollkommenen Bund, in dem wir als Ehepaare miteinander leben. Ich hoffe, dass wir heute so weit kommen, dass ich auch noch etwas sagen kann zu den Witwen und Waisen unserer Zeit und zu den Vätern, die keine leiblichen Kinder haben. Auch die haben eine ganz entscheidende Rolle und Aufgabe, wenn wir über Ehemänner und Väter sprechen. Aber jetzt wollen wir uns darauf konzentrieren, was die Rolle der Väter ist, was wir zu tun haben, was unsere Pflichten sind. Ich betone es noch einmal, ich bin überzeugt davon, dass die Pflichtvergessenheit der Männer in der Gesellschaft den Zerfall oder die Auflösung der Familienstrukturen verursacht haben und dass es allerhöchste Zeit wird in unserer Gesellschaft und vielen anderen westlichen Gesellschaften auch, dass Männer und Väter wieder ihre Pflichten wahrnehmen. Ich hatte schon davon gesprochen, dass unsere Ehe eine prophetische Botschaft ist an die Gesellschaft, nämlich, dass wir Männer unsere Frauen so lieben wie Jesus die Gemeinde und dass unsere Frauen die uns Männer so lieben wie die Gemeinde Jesus und dass wir damit eine prophetische Botschaft leben. Und das ist so wichtig, dass wir das bewusst wahrnehmen und registrieren. Und daran können wir auch ablesen, wie wir leben sollen und wie wir uns verhalten sollen. Aber heute wollen wir konkret werden zum Thema die Verantwortung als Väter. Und ich will starten damit, dass wir kurz über Vaterschaft allgemein nachdenken. Der erste wichtige Punkt ist, dass Vaterschaft etwas ist, was vom Himmel her kommt, etwas Ewiges, was nicht auf unsere Zeit oder unseren Raum begrenzt ist. Vaterschaft hat bei Gott begonnen und Gott war schon immer da. Wir können das lesen in Epheser 3, 14 und 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Das heißt, Vaterschaft an sich erhielt ihren Namen vom Himmel, vom himmlischen Vater und hat dort begonnen und geht letztendlich auch dorthin zurück. Und Vaterschaft ist nicht zeitlich, sondern ewig. Gott kümmert sich in väterlicher Liebe um das gesamte Universum. Du kannst die Psalmen studieren und wirst ganz viele Details lesen, worum sich Gott in väterlicher Liebe kümmert. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, ich glaube im Psalm 104, dass der Junglöwe nachts brüllt und von Gott seine Speise fordert. Wir kennen das, dass Jesus sagt, dass Sperlinge oder Spatzen verkauft werden für ein, zwei Groschen und der himmlische Vater sich doch um sie kümmert, sie für ihn eine Bedeutung haben. Oder dass die Haare auf unserem Haupt gezählt sind. Aber es gibt lange Passagen in den Psalmen, auch im Buch Hiob, dass Gott mit seiner väterlichen Liebe alle Details steuert, sich um alle Dinge kümmert, alle Dinge liebt und in jedem Detail seine Liebe zum Ausdruck kommt. Du kannst im Römerbrief studieren darüber, dass niemand, kein Mensch noch irgendeinen zusätzlichen Beweis braucht, ob Gott existiert oder nicht, sondern in der Natur die Augen aufmacht und ihm Beweise anschreien, dass Gott Gott ist und dass Gott existiert und dass Gott der Schöpfer ist. Gott kümmert sich um alles mit väterlicher Liebe. Und er ernährt die Tiere des Feldes, spannt den Himmel auf, setzt dem Meer seine Grenze, hat festgelegt, wie die Sonne ihre Bahn läuft. Es gibt einfach gar nichts in der gesamten Schöpfung, was davon abgekoppelt wäre. wo nicht seine väterliche Liebe zum Ausdruck kommen würde. Psalm 104 steht da ganz viel darüber geschrieben, um was sich Gott alles kümmert. Und das Geniale ist, wir leben zur Zeit des neuen Bundes. Wir haben das große Privileg zu leben in einer Zeit, wo Jesus als Sohn Gottes geoffenbart wurde. Und Jesus selbst hat Gott als Vater offenbart. Und es ist interessant, wenn wir das Wort Gottes studieren, dass Gott als Vater im Alten Testament nie so bezeichnet wurde. Es wurde nur andeutungsweise, Gott wurde als Jahwe oder Jahwe bezeichnet und Gott hat auch noch andere Namen im Alten Testament. Aber Gott als Vater war Jesus derjenige, der ihn als Vater zuerst offenbart hat. Und Jesus ist deshalb so viel herausragender als alle Propheten vor ihm, die in irgendeiner Weise Gott offenbart haben. Weil niemand vor ihm Gott als Vater offenbart hat. Das können wir lesen, Johannes 17, 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus ist gekommen, um den Gottesnamen Vater zu offenbaren. Und das ist die überragende Offenbarung über allen anderen. Jesus sagt auch, ich bin der Weg zum Vater. Und das hat vor ihm kein anderer sagen können und gesagt. Und es ist für uns lohnenswert, auf diesem Weg auch anzukommen, nämlich beim Vater. Und wir können das noch nachlesen, dass Jesus diese einmalige Offenbarung gegeben hat im Hebräerbrief, im ersten Kapitel 1 und 2, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Das ist dieses Einmalige, was Gott geredet hat durch Jesus. Und Jesus hat es an so vielen Beispielen demonstriert, hat es ganz oft gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich bin beauftragt vom Vater, ich bin da, um ihn zu verherrlichen. Jesus hat Gott als Vater offenbart. Und Jesus ist der Weg zum Vater und wir sind auf diesem Weg und wir brauchen das beim Vater anzukommen. Wir brauchen eine eigene Offenbarung über Gott als Vater. Und das fällt uns unterschiedlich schwer, weil es damit etwas zu tun hat, was wir uns unter einem Vater vorstellen. Und wie wir uns einen Vater vorstellen, hat ganz viel damit zu tun, was wir im natürlichen Bereich an Vaterschaft erlebt haben. Deshalb stehen wir da an ganz unterschiedlichen Stationen. Und da ist niemand jetzt schlechter oder besser oder schuldig oder weniger schuldig, sondern das hat einfach etwas damit zu tun, welche Vaterschaft haben wir im Natürlichen erlebt und wie können wir dadurch Gott als Vater erleben oder eben nicht. Und in der Regel ist es ein langer und schwerer Weg, wenn wir sehr schlechte Vaterschaft im natürlichen Bereich erlebt haben, dass wir Gott als guten Vater erfahren können. Aber auf diesem Weg sollen wir gehen und vorwärts kommen. Wir brauchen unbedingt eine eigene Offenbarung von Gott als unseren Vater. Das ist eine Erfahrung, die uns niemand abnehmen kann und die auch nichts anderes ersetzt. Und ich will ein paar Gründe nennen, warum das so wichtig ist. Und wenn du sagst, ich habe eigentlich keine Offenbarung über Gott als Vater, das ist nicht schlimm, dann beginn heute danach, dich auszustrecken. Fang wenigstens damit an zu sagen, das begehre ich, das will ich. Du musst eine Idee davon haben, wie Gott als Vater ist. Du musst wissen, wie er sich anfühlt, wie es ist bei ihm, wie man sich bei ihm bergen kann. Du brauchst ein eigenes Ding. Da muss eine Leitung stehen vom Himmel zu dir persönlich. Das kann nicht dein Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern, deine Gemeinde, deine Ältesten, der Jupslader, irgendjemand abnehmen. Du brauchst selbst für dich ganz persönlich die Offenbarung, Gott als Vater kennengelernt zu haben. Der Grund ist folgender. Erster Punkt. Erst dann weißt du, wer du bist. Das ist psychologisch bewiesen, dass die Leute, die keinen Vater im Natürlichen hatten oder vernachlässigt waren von einem Vater, nicht wirklich wissen, wer sie sind. Du hast keine Identität. Du hast dadurch kein Zugehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren massiv diese Aufgabe übernehmen wird, Menschen zum himmlischen Vater zu bringen, damit sie eine Identität bekommen, damit sie wissen, wer sie sind, nämlich Kinder Gottes. Also das Erste ist, haben wir Offenbarung vom Vater, dann wissen wir, dass wir Kinder Gottes sind und damit wissen wir, wer wir sind. Wir sind also nicht in erster Linie Kinderdienstmitarbeiter, Ältester oder Jupsleiter oder im Flaggenteam oder Hausfrau, sondern wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir das wissen und verstanden haben, wissen wir, wir gehören zu der besten Familie im ganzen Universum. Es ist so wichtig zu wissen, wo man hingehört und wo man dazugehört. Hast du keine Offenbarung über den Vater, bist du nicht wirklich sicher, ob du dazugehörst. Der erste Punkt ist Identität. Und das geht ganz eng damit einher, dass das wichtig ist für unser Selbstwertgefühl. Eine Menge Menschen denken von sich selber nicht besonders hoch oder halten sich selber für nicht besonders wertvoll. Und mir sind schon viele Leute auch begegnet, die von sich selber ein schlechtes Bild haben. Und das ist nicht gut. 1. Johannes 3,1 steht, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wenn wir das in unserem Herzen verstehen, ich bin ein Kind Gottes, dann verstehen wir, dass es so etwas Wertvolles ist, weil die Bibel sagt auch, welcher Preis dafür gezahlt wurde. Es ist nicht irgendwas Billiges. Und damit erfährst du einen gesunden Selbstwert. Du bist nicht mehr niemand, du bist nicht mehr im natürlichen Bereich, der da von dem oder dem zerstört wurde oder der das Miese und das Furchtbare erlebt hat, sondern du bist Kind Gottes und gehörst zu Gottes Familie. Und Gott hat dich als Kind angenommen, liebt dich persönlich, ist an dir interessiert und will eine direkte und persönliche Beziehung zu dir haben. Das gibt uns einen gesunden Selbstwert. Das ist wichtig. Ein weiterer Punkt, wenn wir den Vater erkennen, haben wir das richtige Ziel, beziehungsweise wir haben überhaupt ein Ziel. Die junge Generation, die heute heranwächst, zeichnet sich besonders leider darin aus, dass sie kein Ziel hat. Sie wissen nicht, wohin. Das kann man an so ganz praktischen Dingen sehen, wie Schule vielleicht noch irgendwie, aber was ich dann mache, wer weiß, vielleicht arbeite ich, vielleicht nicht. Ach, weiß nicht, kein Bock. Müsste ich mich jetzt um Ausbildung kümmern, habe keine gekriegt. Wofür, wozu? Haben wir Gott als Vater kennengelernt, haben wir ein Ziel, nämlich in der Ewigkeit anzukommen. Wir haben dann ganz klare Visionen, die über das Natürliche hinausreichen. Wir wissen, warum wir hier sind und wir wissen, wo wir hingehen. Viele Menschen, für uns scheint es vielleicht total selbstverständlich, viele Menschen draußen wissen das nicht. Wissen nicht, warum sie da sind. Das nimmt schon eine Menge Antrieb, wenn man nicht weiß, warum man überhaupt existiert. Also wir haben ein Ziel. Johannes 14,2, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Mein Ziel ist, ich will das erreichen, will im Himmel die Wohnung beziehen, die Jesus für mich saniert. Ich kann also mal in eine fertige Wohnung ziehen. Preis die Herren. Ohne Baumängel, ohne irgendwelche Zwischenfälle, ohne Schimmel in der Ecke. Jesus bereitet für mich eine Wohnung vor. Das ist mein Ziel. Dort will ich wohnen. Dort geht es hin. Für Leute, die lange gläubig sind und christlich aufgewachsen sind, ist es vielleicht gar nicht so sehr wertvoll. Aber Leute, die es nie hatten, zu wissen, deshalb bin ich hier und dort gehe ich hin, ist das eine total rettende Botschaft. Und Epheser 2,19 sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge oder Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir wohnen mal, im Bild gesprochen, in einem Haus mit Gott. Ultimativ. Ich kann es kaum erwarten. Es wird dort hinkommen. Dann geht's erst richtig los. Dann fängt das Leben erst richtig an. Da werden wir ganze Galaxien mitverwalten und gestalten und schöpfen. Und was dann losgeht, das ist ja alles sehr klein und begrenzt dagegen. Lasst uns das mal mit hineinnehmen. Wenn wir Gott als unseren Vater erkennen, wissen wir haben ein Ziel, werden bei ihm wohnen. Und Jesus persönlich bereitet das Ganze vor. Und das geht natürlich wieder einher, dass wir Sicherheit bekommen. Wir haben Sicherheit. Derek Prince hat so einen genialen Satz geschrieben: Wenn wir an den Urknall glauben, dann ist die Frage, welcher Knall kommt als nächstes. Das ist einfach, diesen Satz finde ich einfach wunderbar. Weil das ist einfach der logische Schluss, wenn man daran glauben würde, dass ein Urknall, durch das alles entstanden ist, dass es mal geknallt hat, dann ist es einfach nur logisch, sich zu fürchten, welcher Knall kommt als nächstes. Weil wer kann das steuern und wer will wissen, dass jetzt keiner mehr knallt. Und dahinter ist wirklich die tiefe Unsicherheit. Leute, die so etwas glauben, können niemals sicher sein. Ist doch ganz klar. Aber wir wissen, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und dass er in seiner väterlichen Liebe das alles zusammenhält und dafür sorgt, dass alles funktioniert und die Planeten ihre Bahn ziehen und dass alles so funktioniert, wie es funktioniert. Und wir haben Sicherheit, wenn wir Gott als Vater erfahren, weil wir wissen, er ist mein Vater. Er wird immer zu mir stehen, wird immer mir zuhören, wird mich niemals wegstoßen, wird niemals die Geduld verlieren. Er ist mein Vater. Ein sehr tröstlicher Vers, wenn du denkst, irgendwie ist alles vergeigt und Gott wird dich doch nicht mehr so mögen. Lukas 12, 32, streichst du das an in deiner Bibel. Da steht, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Egal wie du dich fühlst, dem Vater hat es gefallen, dir das Reich zu geben, auch wenn wir uns manchmal wie das ganz kleine, dumme Schaf in der kleinen Herde fühlen. Es hat dem Vater gefallen, uns das Reich zu geben. Die Entscheidung ist schon gefallen. Und vielleicht hast du so manchmal das Gefühl, von wilden Tieren umringt zu sein, aber der Vater hat sich verpflichtet, dir das Reich zu geben. Und niemand kann das ändern. Und das ist Sicherheit. Ihr Lieben, das ist echte Sicherheit. Wesentlich sichere Sicherheit als alles, was die Welt an Sicherheit jemals bieten könnte. Das ist echte Sicherheit. Das können wir genießen als Kinder Gottes. Das ist auch ein weiterer Grund, warum es sich lohnt, persönliche Offenbarungen über den Vater zu bekommen. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, dass er mir das Reich gibt. Und es wird unsere Motivationen korrigieren und richtig machen. Dass wir wegkommen von Ehrgeiz oder von Ruhmsucht, von Geltungsdrang, Eigennutz, Konkurrenz. Wenn wir unseren Vater kennen, werden wir motiviert sein, in erster Linie ihm zu gefallen. Wenn wir unseren himmlischen Vater kennenlernen, dann wird das die Antriebskraft sein, warum wir Dinge tun, nämlich ihm zu gefallen. Wir werden darauf achten, was wird der Vater jetzt wollen, was ist in seinen Augen richtig. Unsere eigenen vordergründigen Motive werden weniger und werden abgebaut. Und das wird zunehmend unser Herz füllen. Was würde dem Vater gefallen? Was sollte ich tun oder lassen? Jesus hat gesagt, der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Das ist die hundertprozentige, vollkommene Motivation. Das ist die perfekte Motivation, die Jesus da vorgelegt hat, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Und dazu gehörte, dass er mit einer Peitsche die Wechsler aus dem Tempel geprügelt hat und ihre Tische umgestoßen hat. Dazu gehörte, dass er die Pharisäer konfrontiert hat damit, dass sie offene Gräber sind, Gruben für Leute, die es aufrichtig meinen und da drinnen umkommen. Das gehörte alles dazu, dass Jesus das dem Vater Wohlgefällige getan hat. Also, Jesus ist der Weg zum Vater, er hat durch sein Opfer den Weg freigemacht. Als er starb, ist der Vorhang im Tempel zerrissen zum Allerheiligsten. Und man konnte einen freien Blick darauf haben, was bis dahin unmöglich war. Und wir sind auf dem Weg und ich möchte dich ermutigen, hast du noch nie irgendetwas dahingehend erlebt, begehre das, beginne zu beten und bitte dem Herrn, dass er dir das gibt, dass du ihn erfahren kannst, dass du eine Idee davon bekommst. Gott ist mein Vater. Und in deinem Herzen wird Identität und Selbstwert und Sicherheit wachsen. Der Umkehrschluss ist, dass all die, die die Vaterschaft nicht erleben, eben nicht wissen, wer sie sind, ein niedriges Selbstwertgefühl haben, wenig Sicherheit haben und oft falsch motiviert sind. Warum erzähle ich das? weil, und das ist so der gravierende Knackpunkt für uns als Ehemänner und Väter, weil wir als irdische Väter in jedem Falle den himmlischen Vater repräsentieren. In jedem Falle. Die Frage ist nur, gut oder falsch. Richtig oder falsch, gut oder böse. Jeder irdische Vater repräsentiert in irgendeiner Weise Vaterschaft. Weil Vaterschaft kommt von Gott. Und Gottes Wille ist es, dass in uns irdischen Vätern seine Vaterschaft zum Ausdruck kommt. Also du hast keine Möglichkeit, aus dem Ding auszusteigen als Vater, sondern du repräsentierst in jedem Falle Vaterschaft. Es fragt sich eben nur, welche, auf welcher Art, was demonstrierst du? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir als Männer Gott als Vater repräsentieren, natürlich zuerst in unseren Familien. Das ist die höchste Art der Offenbarung Gottes, die wir überhaupt geben können. Die steht höher als jeglicher anderer Dienst, der irgendwo in der Schrift genannt ist. Das ist das Ultimative, das Allerhöchste, das Allerbeste, dass wir als irdische Väter Vaterschaft offenbaren können. Und es ist auch Gottes erklärter Wille, durch uns seine Art der Vaterschaft zu zeigen. Gott redet durch Worte, durch uns, aber noch mehr möchte Gott sich durch unser Leben als Vater offenbaren. Das ist das höchste Ziel. Das ist höher als ein anerkannter, gewaltiger Prophet zu sein, ein gewaltiger Bibellehrer. Das ist das absolut Größte. Und dazu ist jeder Mann gerufen. Auch wenn du keine leiblichen Kinder hast, bist du gerufen, ein Vater zu sein auf geistlichem Gebiet. Dazu komme ich später noch, wie das im Detail geht. Ein echter Vater zu sein, ist die vollkommenste Darstellung Gottes, die einem Menschen überhaupt möglich ist. Der schlimmste Fluch unserer Zeit sind Väter, die Gott falsch repräsentieren. Das ist wirklich wahr. Das ist der schlimmste Fluch unserer Zeit, Väter, die Gott falsch repräsentieren. Ich lese uns eine Stelle aus 1. Korinther 11, 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt aber der Frau, der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Das bedeutet, wir haben in so einer absteigenden Autoritätskette Gott als Vater, Christus, Ehemann, Ehefrau. Und so wie Christus Gott offenbart, so soll der Mann vor seiner Familie Christus offenbaren. Und das geschieht im Praktischen durch drei zentrale Dienste oder drei zentrale Richtungen, wie wir Männer das unserer Familie offenbaren und demonstrieren. Und das ist, dass wir in unseren Familien als Priester, als Prophet und als König dienen und Gott offenbaren. Über die drei Schwerpunkte will ich ausführlich sprechen und will damit beginnen, weil das auch die Voraussetzung ist für alles Weitere, wie wir als Väter Priester sein müssen für unsere Familien. Wenn wir als Priester und als Propheten für unsere Familien versorgen, werden wir unmöglich Könige in unseren Familien sein können. Das Priester und Prophet sein ist die Voraussetzung dazu, König zu sein. Was bedeutet es, Priester zu sein für unsere Familie, für unsere Kinder? Ich denke, dass wir das so, wenn wir das Wort Priester hören, immer so eine Assoziation haben zu Opfer, schon vom Alten Testament her. Und Priesterdienst hat etwas mit Opfer zu tun. Und da wir im neuen Bund leben, müssen wir nicht mehr Tiere schlachten und Opfer bringen, sondern die Opfer, die wir bringen im neuen Bund, sehen anders aus. Und wir haben als Väter die heilige Pflicht, Opfer zu bringen. Und ein Opfer, was wir zu bringen haben, ist Danken. Effektivsten Gebete, die wir sprechen können für unsere Familie oder überhaupt für andere Menschen, sind Gebete des Dankes und des Lobpreises. Das bedeutet im Klartext, dass wir als Väter regelmäßig uns Zeit nehmen, für unsere Familienmitglieder zu danken. Wir beginnen mit unserer Frau und wir danken für jedes unserer Kinder. Das heißt, dass wir auch jeden Einzelnen im Namen Jesu segnen Da gebe ich bloß noch eine Schriftstellenangabe. 4. Mose 6,27 steht da aaronitisches Segen geschrieben. Und die Krönung dieses Segens ist, dass wir den Namen Jesus auf unsere Kinder legen. Und das ist ein herausragendes Privileg, das wir als Väter haben. Und das sollten wir täglich tun. Wir wissen, dass wir jeden Tag eine Zeit mit Gott haben. Wir müssen regelmäßig danken für unsere Familie und den Namen Jesus auf sie legen. Wenn wir regelmäßig danken für unsere Familie, dann hat es auch auf uns selber eine Art Selbstreinigungseffekt von vielleicht Wut oder Groll oder Bitterkeit oder Frustration über Sachen von unseren Kindern, von unserer Frau. Es wird unsere Haltung zu unserer Familie maßgeblich verändern. Und unsere Gebete werden befreit von eventuellen Verurteilungen oder von Vorwürfen, die wir vielleicht in unser Gebet einflechten. Also ein Opfer, was wir bringen als Priester, priesterlicher Dienst, bedeutet zu danken für unsere Familie. Und da kannst du dir Zeit nehmen und ins Detail gehen. Das ist vielleicht nicht jeden Tag möglich, aber das sollte regelmäßig geschehen. Hier ist mir da ein Vorbild, der einmal in der Woche für seine Söhne und Töchter Opfer brachte. Und du kannst dir Zeit nehmen und detailliert Gott danken für deine Kinder und was deine Kinder gut können, wo sie sich bewährt haben, wo sie was gut gemacht haben, wo sie begabt sind, wo sie fähig sind, wo ihr auch gute Zeiten hattet. Nimm dir Zeit, im Detail für solche Dinge zu danken. Das ist ein entscheidender, wichtiger priesterlicher Dienst. Das geht uns Väter an. Und ich glaube, dass mancher von uns eine Veränderung erfährt in seiner Haltung zu seiner Familie, wenn wir beginnen zu danken. Das nächste Opfer, was wir bringen als Priester für unsere Familie, ist Fürbitte. Das bedeutet, dass wir im Gebet bewegen, stark sind, im Gebet die Dinge klären, im Gebet Weichen stellen, die wichtig sind für unsere Kinder, unsere Familie, die unseren Kindern gut tun. Wir nehmen Segnungen in Anspruch, die das Wort Gottes sagen, stellvertretend für unsere Familie. Das ist so im Kern das, was heißt Fürbitte zu tun. Segnungen in Anspruch nehmen, die durch das Opfer Jesu versprochen sind und freigesetzt wurden. Und die beten wir konkret in unsere Familie hinein. Die holen wir herunter vom Himmel. Die holen wir aus dieser allgemeingültigen Ebene konkret in unsere Familie hinein, konkret in das Leben unserer Kinder. Ein kleiner Ausflug da am Rande. Wenn wir das regelmäßig tun, wir werden niemals böse Überraschungen erleben und die ganz grausame Teenie-Zeit und dass sie dann plötzlich Dinge tun, die uns alle total aus dem Rennen nehmen. Das wird nicht geschehen, wenn wir darin treu sind und schon, wenn sie klein sind, das regelmäßig tun. Dass Kinder im jugendlichen Alter auf dumme Ideen kommen, auf Abwege kommen, auf finsterste Pfade wandeln, hat etwas damit zu tun, dass die Väter keine Priester waren für sie. Wenn wir Fürbitte tun, bedeutet das nicht, dass wir damit einen Garantieschein erhalten, dass es nie Schwierigkeiten geben wird, aber wir sind vom Wort Gottes her dazu verpflichtet, es zu tun, und es wird seine Frucht haben. Ein nächster Punkt ist, dass wir als Männer, als Väter priesterlichen Dienst tun, indem wir im Glauben für unsere Kinder einen Weg bahnen, einen Weg ebnen. Wenn wir jetzt in Vergleich nehmen, als das Volk in der Gefangenschaft war in Ägypten und unter Mose die Zeit kam, das Volk herauszuholen, kam die Anweisung von Gott, dass sich alle ein Passahlamm holen, dass sie das schlachten, wie sie das schlachten, dass sie das Blut an die Türmpfosten streichen, dass sie sicherstellen sollten, dass das gesamte Lamm aufgegessen wird und wenn eine Familie zu klein war, dass sie mit einer anderen zusammen das essen. Alle Aufgaben, die da zu tun waren, was das Passahlamm und das Opfer und den damit verbundenen Schutz vor diesem Geist, der die Erstgeburt umgebracht hat in Ägypten, alle Aufgaben waren an Männer und die Männer hatten das alles zu tun. Kannst du nachlesen. Der Mann musste das Passahlamm aussuchen, ob es ein makelloses ist. Der Mann musste es schlachten. Der Mann musste das Blut an die Türpfosten streichen. Das war der Weg, wie der Heilsplan Gottes kam und durchgesetzt wurde. und wie auch das Gericht Gottes an ihnen vorbeiging und Ägypten getroffen hat. Also durch diese Art von priesterlichen Dienst, den wir als Väter verpflichtet sind, haben wir einen maßgeblichen Einfluss darauf, werden unsere Kinder gläubig oder nicht, werden sie Jesus nachfolgen oder nicht. Das ist nicht ein Zufall. Und wie ich vor kurzem in einem Gespräch ein Beispiel hörte, ich hatte jemanden am Telefon und die Person erzählte mir von einer anderen Person, ein Mann, der sagt, also meine Kinder werde ich nicht christlich erziehen, die sollen als Erwachsene selber entscheiden können und vollkommen frei sein, sich selbst zu entscheiden. Das ist Humanismus in Reinkultur, solche Ideen kommen aus der Hölle. Wir sind in der heiligen Pflicht, unsere Kinder zum Glauben zu erziehen. Da kannst du unzählige Verse in den Sprüchen nachlesen, dass wir das sind. Und das können wir maßgeblich beeinflussen, indem wir einen Weg für sie bahnen, indem wir priesterlichen Dienst tun. Du kannst es maßgeblich beeinflussen, dass dein Sohn oder deine Tochter den richtigen Ehepartner heiraten. Das bete ich seit Jahren regelmäßig für alle meine Kinder. Ich bestehe darauf im Glauben, dass meine Söhne und Töchter die richtigen Männer und Frauen heiraten. Wir wissen, dass man auch den Falschen heiraten kann. Das hat auch was mit unserem Umgang zu tun. Das können wir als Eltern im Gebet herbeibeten. Du kannst Einfluss nehmen durch deinen priesterlichen Dienst, dass sie in ihre Berufung hineinfinden, dass sie ihre Berufung herausfinden und dass sie beschützt sind vor Verführung. Ein weiterer Punkt ist, dass wir für unsere Kinder Glauben haben. Auch wenn unsere Kinder vielleicht in manchen Strecken Entwicklungen nehmen, die uns nicht so behagen, die uns Sorgen machen, wir haben Glauben für unsere Kinder. Es gibt dieses Beispiel im Markus 9, glaube ich, steht das, wo dieser Vater seinen Sohn zu Jesus bringt, der von diesem Dämonen so gequält wurde und dort epileptische Anfälle hatte. Und wie der Vater für seinen Sohn glaubte. Und die Jünger konnten ihm nicht helfen. Und der Vater kämpft so lange, bis er bei Jesus ist und ihn fragt, kannst du meinen Sohn helfen? Also wen das unter uns vielleicht betrifft, wer schon auch erwachsene Kinder hat, die ungläubig sind, wenn du in den priesterlichen Dienst einsteigst als Vater, wird es etwas bewirken für deine Kinder. Glaube für deine ungläubigen Kinder. Glaube für die Kinder, die in Drogen sind oder in Gewalt oder in Kriminalität, was auch immer. Glaube für sie, auch wenn sie das Evangelium ablehnen, es wird eine Wirkung haben. Zusammenfassend kann man sagen, als Priester repräsentieren wir unsere Familie vor Gott. Wir kommen mit unserem Verantwortungsbereich vor Gott. Und sind vor dem Herrn und tun einen Dienst für sie vor dem Herrn. Aber auch wenn die Details dir vielleicht nicht so hängen bleiben, nimm den Kern mit. Du bist verpflichtet, regelmäßig für deine Familie zu danken, zu beten und zu glauben. Und darin wird der Heilige Geist dich leiten und wird dich in Gebete leiten, die sehr konkret werden und die in der unsichtbaren Welt durchgehen und die letztendlich auch im sichtbaren Bereich zu sehen sind. Also, als Priester referenzierst du deine Familie vor Gott. Und als Prophet repräsentieren wir Gott vor unserer Familie. Denn es muss ja etwas hin und her gehen. Und das ist unsere Aufgabe als Väter, als Prophet. Wir repräsentieren Gott vor unserer Familie. Wie ich schon gesagt hatte, wir geben immer in irgendeiner Form ein Bild von Vaterschaft ab und es sollte das Richtige sein, die richtige Art und Weise, wie wir Gott repräsentieren. Und die Fragen, die wir uns stellen können, bin ich liebevoll, barmherzig und stark, dann wird es mein Kind nicht schwer haben, sich Gott als liebevoll, barmherzig und stark vorzustellen. Oder bin ich verbittert, zornig, ungeduldig, kritisch, ständig abwesend, pflichtvergessend, dann wird mein Kind es nicht schwer haben, sich Gott so vorzustellen. Die erste grundlegende Sache, wie wir als Prophet wirken, wie wir Gott für unsere Familie repräsentieren, ist Vorbild. Schlicht und ergreifend Vorbild. Und die länger in der Gemeinde sind, wir hatten ja auch schon Befreiungskonferenzen, haben viel über Ablehnung gesprochen. Wenn jemand väterliche Liebe fehlt im natürlichen Leben, dann gibt es in der Regel eine tiefe Wunde der Ablehnung. Und dieses tiefe Gefühl, unwichtig, überflüssig, nicht angenommen, nicht gewollt zu sein. Und viele, viele andere Belastungen oder Süchte oder negativen Auswirkungen im Leben von Menschen entspringen letztendlich an diesem Punkt, an dieser Wunde von Ablehnung. Wenn das auf dich zutreffen sollte, Jesus ist am Kreuz gestorben, die Bibel sagt, um die 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für die, die das betrifft, die sagen, irgendwo geht mir selber das so, dass da noch eine Wunde von Ablehnung klafft, das tiefe Gefühl, nicht wirklich wichtig zu sein, das tiefe Gefühl, doch überflüssig zu sein, nicht gewollt zu sein, nicht wirklich eine wichtige Rolle zu spielen. Jesus ist für Ablehnung gestorben und letzten Endes ist Jesus nicht an seinen Verletzungen gestorben, sondern an der Ablehnung des himmlischen Vaters. Jesus hat geschrien, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn definitiv in dem Moment verlassen, weil Jesus zur Sünde geworden ist. Zu unserer Sünde. Er war nicht nur sündenbeladen, sondern die Bibel sagt, er ist zur Sünde geworden, zur personifizierten Sünde. Und das musste Gott dazu veranlassen, ihn zu verlassen. Und daran ist Jesus letztendlich gestorben. Das heißt, für alle, die unter Ablehnung irgendwie jemals gelitten haben oder noch leiden, das ist etwas, was Jesus in der Tiefe verstehen kann und das ist etwas, wo Heilung kommt von ihm. Jesus ertrug die totale Ablehnung, damit wir Annahme bekommen. Ablehnung äußert sich in der Regel auf zwei verschiedenen Arten in unserem Leben, je nachdem, wie wir charakterlich geformt sind oder wie wir so in welche Prägung wir haben. Es gibt immer so die Richtung in die passive Seite oder in die aktive Seite. Und wenn Ablehnung in unserem Leben sitzt oder eine Rolle spielt, ist die passive Seite, wie sich es äußert, Depressionen oder Zynismus, Hoffnungslosigkeit und letztendlich Selbstmordgedanken. Wenn wir vom Charakter her mehr aktiv sind, wird es sich in Frustration, in Zorn, in Gewalt, in Kriminalität, in Ablehnung jeglicher Autorität oder letztendlich in Mord äußern. Und wir merken schon, so manche Sachen, mit denen wir zu tun haben, oder vielleicht haben wir auch sehr sogar mit anderen Leuten zu tun, die damit zu tun haben. Letztendlich ist der Ursprung ganz oft dort zu suchen, dass Ablehnung da ist und eine tiefe Wunde im Herzen hinterlassen hat. Und dem entgegen steht die väterliche Liebe Gottes, deshalb brauchen wir eine Offenbarung über Gott als Vater und die Befreiung von Depression oder Angst oder von Zorn und Groll und Gewalt kann vonstatten gehen, wenn wir uns um das Thema Ablehnung kümmern, wenn es in unserem Leben vorhanden ist. Und die Liebe Gottes ist nicht sentimental oder nicht schwach, sondern Liebe Gottes ist stark. Und es ist einfach für uns als Väter wichtig, Liebe Gottes zu zeigen. Wir können nicht nur für uns selber beschließen und wissen, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Familie, sondern wir müssen das zum Ausdruck bringen. Es muss transportiert sein. Wir müssen das zeigen, wir müssen es artikulieren. Manchen Männern fällt das so schwer, über solche Gefühle zu reden. Und das müssen wir unbedingt lernen. Ein Kind kann mit der abstrakten Tatsache, dass du natürlich dein Kind liebst, nicht so viel anfangen, sondern ein Kind kann damit etwas anfangen, dass es spürt, erfährt, dass du es liebst. Das wird ein Kind verstehen oder aufnehmen können. Und es gehört in diesen Bereich auch mit hinein, dass die Liebe Gottes eine Liebe ist, die diszipliniert. Und das ist auch etwas, was unsere Verantwortung ist, nämlich zu disziplinieren. Wir haben eine Stelle im Neuen Testament, Hebräer 12, 6. Denn wen der Herr liebt, züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Nun hört sich dieser Bibelvers relativ krass an, auch auf dem Hintergrund, was in unserer Stadt erst jetzt passiert ist, dass nämlich ein Kind totgeschlagen wurde von einem Stiefvater. Aber lasst uns nicht in das humanistische Extrem verfallen, dass das jetzt alles ganz sehr verkehrt ist und lasst uns auf gar keinen Fall diese Werte vertreten oder die Meinungen annehmen aus unserer jetzigen Gesellschaft, dass kleine Kinder alles irgendwie selber entscheiden können und dass kleine Kinder selber herausfinden, was gut für sie ist. Das sind Lehren von Dämonen, das ist Hölle pur. Du kannst deinem Kind einfach nichts Schlimmeres antun, als es nicht zu erziehen. Wenn du das Bösartigste deinem Kind antun willst, was dir überhaupt nur in den Sinn kommt, ist es, dein Kind nicht zu erziehen. Es ist unfair, es ist gemein, es ist total lieblos, Kinder ohne Erziehung und Disziplinierung auf die heutige Gesellschaft loszulassen und in die heutige Gesellschaft zu schicken, wenn sie erwachsen werden. Dazu kommt später noch was ausführlicher, aber das ist ein Aspekt, den wir als Väter in der Verantwortung haben. Liebe Gottes bedeutet auch zu disziplinieren, so verfährt Gott mit uns und so werden wir auch mit unseren Kindern verfahren. Noch ein paar Schriftstellen zum Notieren, Sprüche 13, 24 und Sprüche 29, 17. Es ist eine Tatsache, dass wenn Kinder nicht diszipliniert werden oder wenig diszipliniert werden, es wenig Frieden in der Familie gibt. Und mancher ist vielleicht gefrustet über Zustände oder überhaupt gefrustet von Familie und es scheint alles nur noch anstrengend und laut und furchtbar zu sein. Und das hat was damit zu tun, dass vielleicht die Kinder hätten mehr diszipliniert werden müssen. Wenig Disziplin bei den Kindern, wenig Frieden in der Familie. Dieser eine Stelle, Sprüche 29, 17, züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken und dir Freude machen. Ein weiterer Punkt, wie wir als Prophet Gott repräsentieren, ist, dass wir unsere Kinder lehren. Und um Kinder lehren zu können, ist eine Voraussetzung Disziplin. Kannst du jeden Kindermitarbeiter von uns fragen, das ist die Voraussetzung, jemand lernen zu können, Disziplin. Ist Disziplin nicht da, wirst du nicht fähig sein, deine Kinder zu lernen. Es steht in Epheser 6, 4, ihr Väter reißt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist ein Gebot von Paulus an uns Väter. Unsere Kinder sollen nicht mal selber entscheiden können, was sie denken oder glauben, sondern das Gebot des Herrn ist, wir erziehen sie in der Ermahnung des Herrn. In der Praxis ist es oft so, dass die Mütter die kleinen Kinder unterweisen. Dass die Mütter die Kinder zu Bett bringen und dass in der Regel abends beim Zubettbringen auch Unterweisung läuft. Und das ist auch gut und richtig. Aber ich möchte uns Männer und Väter daran erinnern, dass wir letztendlich dafür die Verantwortung haben. Dass unsere Kinder gelehrt werden in den Wegen des Herrn. Also wenn du bis heute dich fragst, was ist meine Berufung? Du bist ein Lehrer deiner Kinder, das ist deine Berufung. Pauschal bist du dazu berufen, das zu tun. Ein paar Bibelstellen, wie das praktisch geht. 5. Mose 11, 18. Ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Das bedeutet, das Wort Gottes und das Reich Gottes und alles, was damit zu tun hat, soll einfach ein auffälliges Merkmal in unserem Leben sein. Denkt dran, Lernen ist nicht nur Worte, sondern unser ganzes Leben lehrt unsere Kinder. Das heißt für uns Väter, das Wort Gottes soll ein auffälliges Merkmal in unserem Leben sein. Was voraussetzt, dass wir selber das Wort kennen und selber darin leben. 5. Mose 11, 19. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Das meint, wir lehren unsere Kinder im Alltag in praktischen Situationen. Vermeidet, dass das einen religiösen Rahmen bekommt. Jetzt haben wir wieder irgendwie die religiöse Zeit. Jetzt nehmen wir so unseren Sonntagsanzug aus dem Schrank. Jetzt kommt irgendwas Weltfremdes. Und jetzt sind wir wieder damit fertig und jetzt sind wir wieder normal. Vermeidet einen religiösen Rahmen oder irgendwas Abgehobenes, sondern wir lernen unsere Kinder im Alltag. Wir sind mit unseren Kindern im Wald spazieren und irgendjemand sagt was und uns fällt was ein und wir haben x Situationen, wo wir lernen können als Väter, unseren Kindern etwas nahe bringen, unseren Kindern etwas vermitteln. Wir kommen in eine Situation, Kinder beobachten etwas und wir können sagen, vom Wort Gottes her ist das so oder Gott würde das so gefallen und das gefällt Gott nicht. Das ist diese Schriftstelle meint, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst, im Alltäglichen, im Normalbetrieb. Wenn wir das als so etwas Besonderes Religiöses absondern vom Alltag, kriegen die Kinder den Eindruck, jetzt bin ich fromm, da weiß ich ungefähr irgendwann, was ich zu tun habe, wie ich mich zu verhalten habe und jetzt bin ich wieder normal. Am Ende, um Hartwig zu zitieren, charismatische Dressur. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss ganz bodenständig sein, ganz praktisch. Natürlich können wir auch uns Zeit nehmen mit der Familie, wo wir sagen, jetzt singen wir zusammen und jetzt beten wir zusammen. Aber wenn das völlig losgelöst ist von alltäglichen Ereignissen, wird es unecht. Deshalb lasst uns da wirklich Wert drauf legen. Wir lernen im Alltag Werte aus dem Wort. Und es gibt genug tägliche Situationen, die wir da nutzen können. Also wir vermeiden diesen geistlichen Rahmen. Und manchmal sind so Sachen, die wir so ganz nebenbei sagen, die, die am meisten einhaken, die am meisten hängen bleiben, am meisten Gutes hervorbringen. Ein praktischer Ansatz kann sein, wenn Kinder dann so 5, 6 Jahre und älter sind, dass wir sie Anteil haben lassen an dem, was uns bewegt und was wir als Familie bebeten oder was wir als Familie bewegen wollen. Dass Kinder daran mit Anteil bekommen und auch schon wie eine kleine Verantwortung dafür mittragen. Also, dass nicht Anliegen, die die Familie betreffen und wo man als Ehepaar sich hinsetzt und betet, das ist das eine und dann sind wir irgendwie wieder kindisch. Wenn Kinder 5, 6 Jahre alt sind, können sie mitbeten, wenn die Familienkasse leer ist, dass wir Geld brauchen. Oder wenn unser Auto jetzt definitiv ausgehaucht hat und wir nicht genau wissen, wie wir Neues kaufen sollen. Ein 5- oder 6-jähriges Kind kann sehr gut mitbeten, dass Gott für ein Auto sorgt. Kommt das Auto dann, dann wird es in dem Kind gewaltig Glauben aufbauen. Das wird etwas aufbauen, das kann dem Kind niemand ausreden und niemand wegnehmen. Ich habe es schon mal bezeugt, als wir gebetet haben, dass wir mehr Wohnraum bekommen, dass unsere Kinder ihre eigenen Zimmer haben, wo sie noch alle 4 in einem waren. Wir haben mit unseren Kindern Monate gebetet, dass Gott ein Wunder tut. Und als das Wunder geschah, hat das in unseren Kindern Glauben aufgebaut. Das kann ihnen niemand ausreden. Sie haben erfahren, wir haben gebetet, wir haben um etwas gebetet, was nicht da war, was Menschen unmöglich war. Und Gott hat es gegeben durch liebe Geschwister. Und die Kinder haben gesehen, das ist genauso geworden, wie wir gebetet haben. Also wir können schon zeitig mit Anteil geben an Dingen, die die Kinder mit bebeten, mittragen können. Und wenn sie selber dann so Gebetserhörungen erleben, wird ihr Glauben gestärkt. Die Verantwortung, dass das geschieht, liegt letztendlich bei uns Vätern. Natürlich werden unsere Frauen viel aktiv sein mit auf diesem Gebiet und haben da auch eine wirklich wichtige Aufgabe. Aber grundsätzlich werden wir danach gefragt werden und dafür Rechenschaft geben. Ein weiterer Punkt, wie wir Prophet sind in der Familie, dass wir mit unseren Kindern reden und ihnen auch zuhören. Unseren Kindern zuhören. Zeit haben, mal zuzuhören, was unser Kind erzählt. Und wer mehrere Kinder hat, kann das sicherlich auch bestätigen, dass manche Kinder sehr gerne etwas von sich erzählen und sehr schnell. Und manche Kinder erzählen ständig. Und manche Kinder erzählen nichts. Und du musst ab und zu dir bewusst machen, wenn du mehrere hast, passiert es schnell, dass da eins durch die Maschen rutscht. Und wenn das ein Kind ist, was eher erstmal nicht erzählt, was es erlebt, musst du konkret danach fragen. Und das kann manchmal ein bisschen dauern. Und du musst dir die Zeit nehmen, dazu zu hören. Und da kann nicht ein Anruf dazwischen kommen oder irgendwas Wichtiges, dann nimm dir mal Zeit. Was praktisch funktioniert, das habe ich selber erprobt, mit den Kindern einzeln etwas unternehmen, alleine. Das sind gute Zeiten. Manchmal mache ich mit den Jungs zusammen so eine Zeltaktion über ein Wochenende. Zuletzt waren wir mal in der Tschechei. Die Zeltplätze waren einfach nur furchtbar. Wir hatten einen Ausblick auf ein paar Kraftwerkstürme und auf eine Betonmauer. Aber wir hatten uns und das war super. Und da kann man Zeit zusammen verbringen und da ist Zeit zu reden und da ist Zeit für die Kinder sich zu öffnen. Und dort kommt man in Tiefen, in die man so im Alltagsbetrieb nicht kommt. Mal einen Tag mit einem deiner Kinder alleine, super. Ihm mal zuhören, besonders wenn es ein Kind ist, was nicht so schnell erzählt, was es denkt oder fühlt. Wir haben die Pflicht zu fragen, geht es in der Schule gut, gibt es einen Lehrer, der übelst dich bedrückt, gibt es Mitschüler, die dich bedrücken, hast du vor was Angst? Und nicht immer kommen da sofort die ausführlichen Berichte. Das braucht Investitionen. Dazu sind wir als Väter verpflichtet, das zu tun. Und wenn wir das tun, dann soll unser Kind wissen, jetzt hat der Vater Zeit für mich und für niemand anders. Mit den Mädchen ist es immer eine gute Idee, in die Stadt bummeln zu gehen. Immer. Das ist für manchen Vater ein völlig neues Gefühl, ne? Ja, das kostet auch Geld. Sonntags. Also es hängt nicht damit zusammen, viel Geld ausgeben zu müssen, weil es für das Kind echt bedeutungsvoll ist, dass jetzt mein Vater für mich Zeit hat. Das ist so ein Ausdruck besonderer Wertschätzung. Das wird dir in späteren Momenten, wo du auch disziplinieren musst, einen so großen Bonus geben, dass das Disziplinieren viel weniger anstrengt. Ein Kind, mit dem du mal einen Tag alleine verbracht hast, wirst du viel leichter ermahnen und lenken können danach, als wenn du wochenlang nie Zeit hattest und jetzt nicht und später und fort. Wie repräsentieren wir weiter Gott vor unserer Familie, indem wir unsere Familie bewahren? Das wird an Bedeutung gewinnen in den kommenden Jahrzehnten. Im Lukas-Evangelium steht, dass wir in Zeiten leben, die so sind, wie es in den Tagen Noahs war. Hebräer 11,7 haben wir noch eine andere Stelle. Also, dass es jetzt ist wie in den Tagen Noahs, steht Lukas 17,26. Aber ich will eine Stelle lesen aus Hebräer 11,7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Im Geistlichen gesehen haben wir als Propheten die Aufgabe, unsere Familie vor diesem Zeitlauf und dem Zeitgeist so zu bewahren, wie Noah seine Familie bewahren konnte. Wir müssen als Väter ein geistliches Gespür, ein Instinkt entwickeln, wo sind geistliche Gefahren, die an meine Familie oder an meine Kinder heran wollen. Wir sind durch tägliches Gebet für unsere Familie mit der Zeit der Monate und Jahre trainiert, zu Antennen auszufahren und schon im Voraus zu wissen, wo kommt ein Schlag her und wo stehe ich im Gebet dagegen auf. Wir achten einfach auf alles, was unsere Familie beeinflusst oder beeinflussen will. Da gehört dazu, dass wir als Väter Verantwortung haben, welche Spiele spielen meine Kinder? Welchen Umgang haben meine Kinder? Mit wem kommen sie zusammen? Wie nutzen sie das Internet? Welche Art der Freizeitgestaltung haben meine Kinder? Das ist etwas, wofür wir die Verantwortung haben als Väter. Wenn du schon beginnst, wenn sie noch klein sind, regelmäßig für sie zu beten und sie zu unterweisen, wirst du mit Sicherheit nicht, wenn sie 15 sind, große Streitgespräche haben, dass sie kein Spielen spielen sollen, wo ausschließlich Dämonen auf dem Bildschirm rumspringen. Das wirst du dann nicht mehr haben, weil das Kind wird es sehen und sagen, das will ich nicht. Vor kurzem kam ein Freund aus der Nachbarschaft zu unseren Jungs und hatten ein Spiel mit. Und einer meiner Jungs sagte, das Spiel wollen wir hier nicht spielen. Das ist dann ein Genuss für einen Vater, das zu erleben. Und da weiß ich oder konnte ich sehen, da ist etwas aufgebaut in dem Herzen der Kinder selber. Aber pauschal sind wir als Väter die, die unsere Familien bewahren müssen und können. Sind von Gott dazu befähigt und haben die Verantwortung dafür, wenn Gefahr droht, wir Väter sind für Schutz verantwortlich. So im Bild, wie Noah an einer Arche gebaut hat, wo viele andere sich vergnügt haben und den Lauf der Dinge nachgegangen sind. Ich weiß, dass uns da schon hier und da Ideen kommen, wo wir doch irgendwie versorgt haben und das wird noch zunehmen. Aber ich muss erstmal den Standard lernen, den das Wort Gottes sagt. Wir müssen erstmal das richtige Bild haben und wie wir dann reagieren, dass wir versorgt haben, das ist dann der nächste Punkt. Deshalb lasst uns das trotzdem noch weiter hören. Erstmal, was ist Standard aus dem Wort Gottes? Auch wenn wir da alle innerlich sagen, au. Au. Das ist nicht schlimm. Gott ist unser Vater und wird uns dort aufhelfen, wo wir da Lücken haben. Also ich hatte gesagt, als Priester repräsentieren wir unsere Familie vor Gott. Als Prophet repräsentieren wir Gott vor unserer Familie. Und als König, der dritte Schwerpunktdienst, den wir haben als Väter, wir regieren im Namen Gottes unsere Familie. Jetzt hoffe ich, dass wir schon ein erweitertes Bild haben, wenn wir jetzt ungefähr wissen, was habe ich als Priester zu tun, was habe ich als Prophet zu tun, dann haben wir schon ein erweitertes Bild von einem, der regiert im Sinne Gottes. Und das hat gar nichts mit dem zu tun, der knallharte Chef ist, allen sagt, wo es lang geht und seine warmen Pantoffeln pünktlich an die Füße gesteckt bekommen haben möchte. Ich hoffe, dass das uns schon jetzt deutlich ist, auf dieser Basis des Priester- und Prophetseins, auf dieser Basis sollen wir auch Könige sein, auf keiner anderen. Wir haben im 1. Timotheusbrief geschrieben, welche Anforderungen an Leiter stehen im Reich Gottes. 1. Timotheus 3, 4 und 5, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wir müssen unsere Familie in Ordnung haben, müssen Autorität ausüben und dafür sorgen, dass unsere Kinder Respekt haben und unter unserer Kontrolle sind. Ihr lieben Väter, das ist unsere biblische Pflicht. Wenn ich manche Kinderdienstmitarbeiter erzählen höre, weiß ich, dass wir diese Pflicht vernachlässigen. Wir sind dazu angehalten, unsere Kinder in Unterordnung zu erziehen und in Respekt vor anderen und Erwachsenen. Und sie müssen unter unserer Kontrolle sein. Das bedeutet, wenn wir als Vater etwas sagen, werden sie das tun. Wir dulden keine unverschämten Antworten, erst recht nicht im unseren Beisein gegen die Mutter. Das ist immer eine praktische gute Regel, wenn ein Kind unverschämt wird gegen den Vater, dass die Mutter den Vater verteidigt und umgekehrt. Das ist unsere Pflicht, dass unsere Kinder Respekt haben, wohlerzogen sind. Und wenn wir sagen, tu dies oder tu das, dass das Kind das tut. Und oh, schon wieder, oh, immer ich, warum sollte immer ich das machen? Der macht nie was und ich mache immer alles. Ich weiß, in euren Familien sagt das niemand, das ist nur bei uns so. Das ist die Basis dafür, dass sie in einer Gesellschaft wie der unseren später zurechtkommen. Dass sie in Unterordnung erzogen sind. Der als König der Familie vorstehen, bedeutet an der Spitze stehen, die Familie führen, leiten, schützen. Oder anders gesagt, wir stehen als Väter zwischen all dem, was draußen ist in unserer Familie. Und all dem, was draußen an unserer Familie heran will, muss an uns vorbei. Wir stehen an der Spitze. Familie ist eine Gemeinde im Kleinformat. Wir wissen aus dem Wort Gottes, die Gemeindestrukturen, Gemeindeleitung, Älteste, die Diakone, die Gemeinde. Der Philipperbrief eröffnet so die Anrede an die ältesten Diakone und Heiligen in Philippi. In der Familie symbolisiert der Vater die Ältestenschaft, die Leitung. Die Mutter symbolisiert die Diakone, die Hilfe. Die Kinder sind die Herde, die Gemeinde. Das bedeutet, haben wir gesunde Familien, haben wir gesunde Gemeinden. Haben wir gesunde Gemeinden, haben wir eine gesunde Gesellschaft. Wenn wir König sind im Namen Gottes, bedeutet das, dass wir als Väter die Pflicht haben und auch das Recht, Familienregeln aufzustellen, an die sich alle halten. Und wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle sich an diese Regeln halten und wir gehen damit um, wenn unsere Kinder das nicht tun. Also Beispiele, die mir so spontan eingefallen sind in der Vorbereitung. Wir haben als Väter die Pflicht und auch das Recht, festzulegen, wann kleinere Kinder abends nach Hause kommen vom Spielen. Und wenn die Zeit festgelegt ist und das Kind kommt eine halbe Stunde später, wird darüber gesprochen. Du musst dich darauf verlassen können, wenn du sagst, zum Beispiel, um 6 bist du zu Hause, ist das Kind um 6 zu Hause. Wenn unser Richard 10 Minuten später kommt, wird er sich entschuldigen, dass er später ist und sagen, warum oder wieso. Wenn du mehrere Kinder hast, wirst du das brauchen, dass in deiner Familie Frieden ist. Du hast das Recht, solche Regeln aufzustellen und die Pflicht dazu. Welche Art von Unterhaltung gestattet ist, welche Art von Freizeitbeschäftigung, wann zusammen gegessen wird. Die Burgi Oehler, die länger bei uns sind, noch kennen, hat einmal gesagt, Wenn man in irgendein Land geht und du hast wirklich nichts, du hast nur einen Karton mit irgendwelchen paar wertvollen Büchern, und sie haben das ja mehrere Male so getan, dass sie so umgezogen sind, was du als Familie brauchst, ist ein Tisch. Du brauchst kein Bett, du brauchst nicht unbedingt ein Bad. Das Einzige, was du wirklich brauchst als Familie, ist ein Tisch, wo die Familie zusammenkommt. Ich weiß, einer unserer Töchter war bei einer Freundin von ihr, ungläubiges Elternhaus, und dort war es total fremd, dass man zusammen isst. Und das war was, was unsere Tochter völlig verwirrt hat und unsicher gemacht hat, dass die nie zusammen essen. Da kommt irgendwann nur irgendeiner in die Küche, isst was und geht wieder. Und so machen die das dort alle. Die haben überhaupt nie zusammen am Tisch gesessen. Das fand einer unserer Töchter furchtbar. Und es ist auch furchtbar. Es muss diesen Mittelpunkt geben und es muss je nach Tagesablauf meistens oder in der Regel das Abendbrot eine gemeinsame Mahlzeit geben. Das ist wirklich wichtig. Der Ort, wo alle zusammenkommen und wo die Gespräche laufen und auch die Aktionen, dass es vom Tisch tropft und immer was umfällt. Und trotz, dass das manchmal nicht so erbaulich ist, ist das sehr wichtig für ein Sicherheitsgefühl unserer Kinder. Und wir als Väter haben einfach die Pflicht, darauf zu achten, dass es solche Regeln gibt und dass die eingehalten werden. Ich möchte noch ein paar Sachen sagen zu Disziplin. Und zwar gehen wir da nochmal zur himmlischen Familie, die uns ein Beispiel gibt. Johannes 14, 31. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, sagt Jesus. Oder Hebräer 5, 8, da steht von Jesus, er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und wir wissen, dass der Gehorsam Jesus das Leben gekostet hat. Das ist das himmlische Muster für Gehorsam. Und wir sollen das auf der Erde reproduzieren. Wir sollen das auf der Erde anschaulich machen. Und wir können selber überlegen, wie viel Gehorsam haben wir in unserer Familie. Und wir als Väter sind gerufen, das himmlische Muster von Gehorsam zu reproduzieren. Wir sind verpflichtet vom Wort Gottes her, unsere Kinder zu erziehen in Liebe und Disziplin. Und ein Satz zum Mitschreiben, der stammt von Derek Prince, ein Mann, der 9 Adoptivtöchter mitgeheiratet hat mit seiner ersten Frau und damit alle möglichen Kulturen, die es auf dieser Welt gibt, in seiner Familie hatte. Kinder zu verwöhnen ist kein Liebesdienst, sondern ein Ausdruck von Faulheit. Ihr Lieben, ich möchte uns hier wirklich in Liebe ermahnen, seid nicht mehr faul, was das Erziehen unserer Kinder betrifft. Unsere Kinderdienstmitarbeiter schon hätten es an manchen Stellen leichter, wären wir nicht faul. Erziehen ist Arbeit und Erziehen macht Arbeit und Erziehen ist anstrengend. Aber das ist unsere Aufgabe. Kinder brauchen Grenzen, damit sie sich sicher fühlen können. Kannst du auch weltliche Studien darüber lesen, dass die unglücklichsten und gescheitertsten Kinder die sind, die nie Grenzen erfahren haben. Die angeblich das, was als so anstrebenswert hingestellt wird vom Humanismus, die das hatten, immer selber entscheiden konnten, schon ganz zeitig vernachlässigt worden und den Schlüssel für ihre Wohnungstür hatten und selber entscheiden konnten, wie lange Fernsehen und was sie tun oder nicht tun, das sind die unsichersten und lebensunfähigsten Erwachsenen. Und ich sage das schon, es ist unfair, auf die heutige Welt, auf die heutige Gesellschaft Kinder loszulassen, die nie Grenzen gesetzt bekommen haben. Ein paar ganz praktische Grenzen sind Unverschämtheiten den Eltern gegenüber oder Erwachsenen gegenüber. Dürfen wir einfach nicht zulassen und müssen wir disziplinieren. Grenzen müssen erklärt werden, dass Kinder Grenzen auch verstehen. Und Grenzen sollten praxisbezogen sein, sollen einhaltbar sein. Trotz alledem, es gibt einfach Kinder, die schon sehr zeitig sehr redegewandt sind und sehr fähig sind zu diskutieren. Und wir Väter sind ganz besonders an der Stelle gefragt, weil unsere Frauen in der Regel mehr Zeit mit den Kindern verbringen, sie schneller darauf einsteigen zu diskutieren. Und wir Männer sind gerufen, solche Diskussionen zu beenden. Wir müssen unserem Siebenjährigen nicht alles begründen und nicht alles erklären, warum und wieso wir das jetzt so und so sagen. Eine Redewendung, wenn man mehr Kinder hat, die dich retten wird, ist: Warum soll ich das tun? Weil ich es sage. Und das ist ausreichend. Wenn du mehr Kinder hast, dieses Satz wird dich retten. Wenn du nämlich mit mehreren die Diskussionen führen willst, ob das Kind jetzt doch gewillt sein sollte, den Müll rauszubringen, wirst du nicht mal fertig. Das Ganze wird anstrengend, frustrierend, wenig Frieden in der Familie. Du liebst deine Kinder von Herzen, du setzt Grenzen fest und du musst nicht alle Dinge begründen. Natürlich ist es gut, Sachen zu erklären, aber lass dich nicht auf die Diskussionsschiene ein und die Argumente werden ja auch immer cleverer, je älter sie werden. Na, du kannst schon mit den 7-Jährigen noch die Diskussion gewinnen, aber mit den 14-Jährigen musst du dann schon wach sein. Also da kommt der Moment, wo man sagt, weil ich es sage. Ich möchte euch sehr ermutigen, solche Dinge zu bewegen und darüber nachzudenken. Also auf dieser Ebene von Prophet sein, von Priester sein für unsere Familie, dass wir vor Gott sind, für unsere Kinder, für unsere Frau. Und dass wir Gott repräsentieren, ihnen gegenüber, das Wesen Gottes ihnen zeigen. Auf dieser Ebene sind wir auch verpflichtet zu regieren. In dieser Liebe, in dieser Annahme setzen wir unseren Kindern Grenzen und disziplinieren sie. Ich bin davon überzeugt, meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass das so im Wort Gottes zu finden ist, dass kleinere Kinder zeitig genug ins Bett gehören. Ich beobachte das in Familien, auch in der Ukraine, wo wir öfters gelernt haben in letzter Zeit, dass kleine Kinder abends zu lange auf sind. Das hat mehrere negative Folgen. Zum einen glaube ich nicht, dass ein Kind in der 2. Klasse früh sich konzentrieren kann, wenn es abends um 10 oder 10:30 zu Bett geht. Ich glaube nicht, dass ein Kind schon so wenig Schlaf braucht, dass es da früh in der Schule wirklich was leisten kann. Der 2. Punkt ist, wir als Ehepaare haben einen Bund miteinander und die Kinder, die wir haben, sind eine Leihgabe Gottes, an denen wir einen Dienst haben, der aufhören wird. In der Regel ist es so, dass unsere Aufgabe aufhört, wenn wir noch lange danach verheiratet sein werden. Das bedeutet, wir brauchen also als Ehepaare Zeit ohne Kinder. Wenn du also deine kleinen Kinder nicht zeitig zu Bett legst, wann willst du Zeit haben füreinander? Weil wenn sie auch 9:30 um 10, 10:30 zu Bett gehen, gehst du auch zu Bett und das war's. Ich möchte euch von daher ganz praktisch raten, bei Kindern in dem Alter, wo sie 1., 2., 3. Klasse sind und jünger natürlich sowieso, sollte ein Kind um 8 im Bett sein. Und manche Kinder brauchen noch mehr Schlaf und können es gut vertragen, auch schon vorher zu Bett zu gehen, damit sie früh munter sind, wach sind und Kraft haben. Und du hast Zeit mit deiner Frau oder deinem Mann, ohne dass Kinder bis 9:30 abends an der Uhr drehen. Du musst parallel immer weiter auch in deine Ehe investieren, weil die Kinder werden erwachsen, die Kinder werden in Ausbildung gehen und du solltest dann nicht mit deiner Frau am Tisch sitzen und feststellen, wer ist denn eigentlich dieser fremde Mensch mir gegenüber? Ach so, das war mein Ehepartner. Weil plötzlich das, worum sich alles drehte, nicht mehr da ist. Das ist sowieso schon ein Einschnitt. Ich weiß von der Kerstin, dass es doch seltsam anmutet, wenn doch die Großen so weggehen und man dann nicht mehr so das übliche Chaos hat. Aber du musst parallel in die Ehe investieren und es sollte immer die Stellenwerte sollten klar sein. Zuerst kommt der Ehepartner für mich und dann die Kinder. Auch wenn die Kinder noch, wenn sie neugeboren sind und klein sind, viel Raum und Kraft einnehmen. Das ist keine Frage. Aber dann kommt eine Zeit, wo sie heranwachsen und wo man die Prioritäten bewusst wieder verschiebt in Richtung Ehepartner. Natürlich wird der Säugling in der Nacht schreien und gestillt werden müssen und da ist viel Aktion und Windeln und alles. Und das erste Kind ist ohnehin in der Familie eine gewaltige Umstellung. Das ist alles okay. Aber Kinder werden etwas älter, werden 3, 4, 5 Jahre alt und schon als Väter werden wir die Prioritäten wieder verschieben und wir werden wieder als Ehepartner mehr miteinander tun und uns mehr wieder aufeinander konzentrieren. Das Beste, was Kinder erleben können, ist eine gut funktionierende Ehe. Eltern, die sich verstehen, die sich lieb haben, die miteinander sprechen, die fröhlich sind. Und in so einer Atmosphäre aufzuwachsen, tut gut. Und das braucht auch Investitionen. Und von daher möchte ich das sehr dazu ermutigen, kleine Kinder gehören zu einer sinnvollen Zeit zu Bett. Kleine Kinder brauchen 10, 11, 12 Stunden Schlaf. Das bedeutet, wenn Kinder dann auch etwas älter werden und haben elektrische Vergnügungsspielzeuge in ihrem Zimmer, dass man dort klare Regeln hat, wann die Geräte ausgeschaltet sind und wann man da nicht mehr damit spielt oder irgendetwas damit tut. Und das sind wir als Väter gerufen, das zu kontrollieren und dort dafür zu sorgen, dass Regeln eingehalten werden. Ein weiterer Punkt ist, das ist etwas, was ich wirklich von Herzen in Liebe uns sagen will. Wenn wir bei Kindern, die zwischen 2 und 4 Jahre alt sind, nicht erziehen und disziplinieren, wir haben eine Ernte von dem, wenn sie 13, 14 sind. Ich möchte, dass also alle, die Kinder schon haben, dem Alter werden es bestätigen können, Andreas nickt, was du zwischen 2 und 4 Lebensjahren bei deinem Kind nicht erziehst, wird in geballter Ladung wiederkommen zwischen 12 und 15. Und ich habe manchmal zu meiner Frau gesagt, wenn ich Kinder in dem Alter unserer Gemeinde sehe, in manchen Situationen, ich möchte diese Kinder nicht haben, wenn sie ins Teenageralter kommen. Ich möchte sie nicht haben. Das würde ich mir nicht antun wollen, was da losgeht. Wenn ein Kind mit 4 Jahren nicht weiß, wann es den Mund zu halten hat oder Respekt entgegenzubringen hat, wird es mit 14 Jahren nicht wissen. Es gibt einen psychologischen Zusammenhang, das ist von sehr schlauen Leuten herausgefunden worden, was in dieser kleinen Kindzeit nicht erzogen wurde, wird im Teenageralter zum Problem. Von daher, alle, die jetzt Kinder in dem Alter haben, diszipliniert und erzieht eure Kinder. Das ist deine Gemeinde. Du bist als Mann gerufen, als Prophet, als Priester und als König in deiner Familiengemeinde zu dienen. Das ist echt unser Job. Das ist ein Zeugnis für die Welt. Das wird den Leuten draußen sehen lassen, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ich versichere dir, du wirst, wenn dein Kind in den Kindergarten kommt, wird es so anders sein wie die normalen Kinder, die nicht erzogen sind, dass das Personal registrieren wird, in dieser Familie ist was anders. Das sind die Zeugnisse, die lauter reden als unsere frommen Worte oder Verteilschriften von Werner Heugelbach. Obwohl das auch gut ist, aber unser Leben ist eine Botschaft. Unser Leben stellt etwas dar. Und das Leben unserer Kinder stellt etwas dar. Und manchmal beobachte ich das unter uns mit Sorge, dass Kinder in dem Alter Dinge dürfen und sich herausnehmen, die passen nicht. Deshalb möchte ich euch dazu rufen, das wird eine Auswirkung haben, wenn ihr da jetzt nicht in Aktion tretet. Das wird eine Auswirkung haben. Es gibt dieses Prinzip von Saat und Ernte. Und das, was wir da sehen in diesem Alter, werden wir ernten. Und wenn wir eine Saat zulassen von Unkontrolliertheit, von Disziplinlosigkeit, von Aufsässigkeit, von rebellisch sein, von frech sein, wir ernten das um ein Vielfaches, wenn sie ins Teenageralter kommen. Ich bitte euch, das zu Herzen zu nehmen. Wir sind in einer Gesellschaft voller Humanismus und wir, als die wir uns für lebendige Christen halten und Kinder Gottes sind, wir sind in unserem Denken so verseucht von diesem Mist. Und während ich das hier sage, kann ich das spüren, wie im Geist hier Dinge aufstehen gegen das, was ich hier sage. Wir sind so geprägt von diesem griechischen Müll, dass der Mensch das Nonplusultra ist und der Mensch festlegt, was gut und richtig ist und der Mensch besser weiß, was läuft als Gott. Wir sind so geprägt. Lasst uns nicht denken, ja, das sind wir schon lange durch und wir machen das ohnehin alles richtig. Noch vor wenigen Jahrzehnten haben Kinder zu ihren Eltern Herr und Frau Mutter gesagt. Und ich sage euch, das war kein Fehler. Diese Respektlosigkeit und Disziplinlosigkeit von Kindern ihren Eltern gegenüber nimmt überhand. Könnt ihr Helga fragen, was da abgeht. Die Lehrer in der Schule, das ist schon fast eine Leidensberufung und kein Beruf mehr. Was sie durchmachen müssen, sich bieten lassen müssen von Kindern. Lasst uns hier einen Unterschied machen. Es ist Liebe Gottes zu disziplinieren. Und es ist eine falsche, verkehrte Liebe, Kinder laufen zu lassen, wie sie eben laufen. Kinder wissen nicht selbst, was gut für sie ist. Und Kinder können nicht selbst entscheiden, was richtig oder gut ist. Dafür haben sie Eltern. Das ist eine große Lüge im Humanismus. Wir haben es sogar im Scheidungsrecht in unserem Land verankert, dass Kinder mitreden können und die schwergewichtigste Stimme haben in einer Scheidung, ob sie zum Vater oder zur Mutter dürfen. Das ist finsterste Hölle, das ist Humanismus. Wie kann ein Zwölfjähriger sowas entscheiden? Unmöglich. Von daher, lasst uns das ganz bewusst aufnehmen und sagen, wir bejahen Gottes Ordnungen. Gott ist der Erfinder von Vaterschaft, Gott ist der Erfinder von Familie. Und wenn wir so Familie leben, wie er es sagt, wir werden total glückliche und wunderbare Familien haben. Unsere Familien werden Orte des Lichts, der Hoffnung und des Segens sein. Und ungläubige Klassenkameraden werden zu uns kommen, auch wenn sie das nicht bewusst vielleicht wahrnehmen, aber sie werden sich bei uns in unseren Häusern wohlfühlen, weil sie feststellen, hier ist eine Art von Frieden, den kenne ich von zu Hause nicht. Ihr Väter zuallererst und natürlich auch ihr Mütter, erzieht eure Kinder und beginnt damit ganz zeitig. In der Regel wird ein Kind mit 1,5 bis 2 Jahren testen, wie ernst du es meinst. Und wird wissen wollen, wie weit es her ist mit deiner Konsequenz. Und inwieweit du zu deinen Anweisungen stehst oder nicht stehst. Unsere Larissa hat mit 1,5 Jahren zum ersten Mal provozieren wollen, wie weit sie gehen kann. Und wir beide haben es irgendwie total bewusst wahrgenommen und gesagt, kann das sein, dass er jetzt schon da auf mich hochkommt? So klein und trollisch und niedlich und... Lass uns das registrieren. Unsere neugeborenen Kinder sind in ein verdorbenes Geschlecht hineingeboren. Sie sind nicht gut. Und lasst uns dort schon beginnen, was Nein ist, ist Nein. Und wenn es nicht geht, dann darf das auch mal körperlich kurz wehtun. Auch wenn wir jetzt die Debatte ganz neu in unserer Stadt haben, und so was grauenhaft ist, dass ein Kind auf die Art und Weise misshandelt wurde und ums Leben kam. Biblischer Standard ist, sein Kind körperlich zu züchtigen. Das sagt das Wort Gottes und dazu sind wir verpflichtet. In den Sprüchen gibt es mehrere Stellen, dass man dazu eine Rute verwendet. Wenn wir jetzt sagen, wir sind in einer extrem humanistischen Gesellschaft, die mit aller Gewalt ihre nachkommende Generation zerstört, müssen wir nicht unbedingt Hilfsmittel nehmen, aber wir dürfen bei gegebenen Anlass körperlich züchtigen. Und dazu sind wir verpflichtet. Das ist ein Gebot Gottes. Und ich widerstehe da im Namen Jesu aller modernen Pädagogik und Psychologie, die das verneint. Ich stehe hier zum Wort Gottes. Und alles an unsichtbaren Mächten muss das hören. Das ist das Wort Gottes und das ist der Weg zum Segen. Großer Aufschrei in unserer Gesellschaft, wie so ein 16-Jähriger auf die Idee kommt, mit einem Maschinengewehr an der Schule rumzuballern. Wie konnte das passieren? Und man erlangt ganz ausgefeilte pädagogische Erkenntnisse, wie sowas kommt. Die Dinge sind sehr einfach. An den Weg, an den ein Kind gewöhnt wird, auf den wird es gehen. Wird ein Kind an den Weg der Gewalt gewöhnt, weil es schon ab 4. Lebensjahr vor Gewaltspielen sitzt, wird es den Weg der Gewalt gehen. Das ist sehr einfach zu verstehen. Niemand muss Pädagogik studieren. Niemand muss Psychologie studieren, um das zu verstehen. Wird ein Kind an den Weg Gottes gewöhnt und Gottes Gebote zu halten und Respekt zu haben vor der Schöpfung, dann wird es das leben und auf diesem Weg gehen. Und dann wird es Autoritäten anerkennen können, mit Lehrern und Ausbildern zurechtkommen. Aus meiner Berufslebenszeit weiß ich noch, dass Betriebschefs schon vor Jahren darunter gestöhnt haben, dass alles, was an Lehrlingen sich bewirbt, lebensunfähig ist, Weicheier absolut nicht zu gebrauchen, nicht in der Lage sind, jeden Tag ihren Pflichten nachzukommen. Und dass es sich überhaupt nicht lohnt, auch nur einen Lehrling einzustellen. Viele Male habe ich das von Chefs gehört. Wenn man die Gestalten schon sieht, die da auf den Hof kommen, bleibt mir alle vom Hals. Da lieber lasse ich meine Kernmannschaft Überstunden machen ohne Ende, als solche Truppenteile einzustellen. Das ist eine Frucht von Eltern, die ihre Pflichten vernachlässigt haben. Die junge Generation kann letztendlich da nicht dafür. Und wir sollten nicht die Nase rümpfen, wie mies die Jugend heute ist. Es ist das Versagen der Eltern. Und manchmal sage ich, wenn man so Dinge sieht, hier gehören eigentlich die Eltern versohlt. Also wir machen dazu einen Riesenunterschied. Wir kommen zurück zum Wort Gottes und wir als Väter müssen und sollen nach dem Wort Gottes unsere Kinder körperlich züchtigen. Das bedeutet, wir prügeln nicht auf Kinder ein im Zorn oder in ausrastenden Momenten, wo wir uns selber nicht unter Kontrolle haben, sondern wir züchtigen erst dann, wenn wir uns wieder selber in der Gewalt haben und kühl denken können, und dann gibt's ein paar hinten drauf. Und viele, die das auch praktizieren, können mir bestätigen, dass es einem Kind enorm hilft, wieder klar zu denken. Ein Klaps hilft mehr als 1000 Worte. Amen. Ich sag dir, wenn da in dir jetzt etwas aufsteht, ne, das ist aber so, nee, also ich habe so den ganz edlen Vorsatz, in manchen Filmen wird das auch so transportiert, also schlagen du mein Kind nie, dann bist du schlauer als Gott und fähiger als Gott. Weil Gott hat gesagt, den ich liebe, züchtige ich. Dann weißt du mehr als Gott über Erziehung. Wenn solche Gedanken in dir Raum haben, also mein Kind schlagen, nee, das habe ich auch. Mein Kind ist sowieso etwas ganz Besonderes, das ist es auch. Aber wenn das Kind 1, 2, 3, 4 Jahre wird, wirst du ganz sicher die Situation erkennen, wo auch ein Schlag notwendig ist. Ganz praktisch, wenn wir unser Kind körperlich züchtigen, wir tun es nicht in Beisein gleichaltriger Kinder oder Geschwister, weil das sehr herabwürdigend und bloßstellend ist. Wir tun es, wenn es irgendwie geht, in einem anderen Raum. Wir schlagen nicht ins Gesicht und wir schlagen nicht in Beisein von Fremden. Aber wenn es sein muss, es gibt Dinge, die unsere Kinder auch sagen an Unverschämtheiten, die brauchen eine kleine Kelle. Und niemand kann mir erzählen, bei meinem Kind ist das alles nicht und ich komme ohne dem aus. Kommst du nicht. Du wirst nicht ohne Züchtigung auskommen, sonst wärst du klüger als Gott. Das ist natürlich alles eingebettet in unseren Dienst als Priester und als Prophet. Ich hoffe und bete, dass das bei uns ankommt, dass wir uns das zu Herzen nehmen können, dass das nicht etwas Abstraktes ist oder viel zu hart oder übertrieben. Das ist Wort Gottes. Kann ich nochmal diesen Vers lesen? Aus den Sprüchen. Hatte dir eine Stelle aufgeschrieben? Moment. Jetzt sind ich nicht gleich wieder. Ja, jetzt habe ich es. Sprüche 13, 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Diese Verse passen nicht in den Geist, der hier weht, in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Wer seine Rute hasst, schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Oder Sprüche 29, 17. Züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken und dir Freude machen. Ich denke, dass wir alle das in gewisser Weise genießen, wenn wir Kinder sehen oder Heranwachsende, die sich gut benehmen, die einen feinen Umgang haben. Ich denke, dass wir das alle als angenehm empfinden. Besonders aufgefallen ist es mir vor kurzem, als wir in einem sehr guten Restaurant zum Essen waren und dort das Personal war noch sehr jung, vielleicht noch in der Ausbildung, aber weil es ein sehr gutes Restaurant war, angeschlossen an einem teuren Hotel, waren sie sehr gut ausgebildet. Und es ist eine Wohltat, wenn ein 20-Jähriger sich gut benehmen kann. Das tut einfach gut. Das ist ein Zeugnis für den Herrn, dass unsere Kinder sich benehmen können. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Denkt auf diesen Vers rum. Du kannst auch alle Übersetzungen hernehmen, die du kennst, ob das vielleicht ein bisschen milder findest. Lest das nach. Ich sage das auch aus dem Motiv heraus mit, dass unser Kinderdienst hier in der Gemeinde eine sehr hohe Verantwortung empfindet und wahrnimmt und dass unser Kinderdienst stellenweise darunter leiden muss, dass wir nachlässig sind. Und natürlich dort, wo unsere Kinder im Kindergarten sind und dort, wo sie in der Schule sind. Aber zuerst betrifft mich auch unser Kinderdienst hier und unsere Mitarbeiter und manche Stunden sind nicht einfach gewesen. Könnt ihr euch da von Leuten, die das seit Jahren in unserer Gemeinde machen, Geschichten erzählen lassen. Und manche Geschichten fand ich nicht so toll. Und bei manchen Geschichten dachte ich, warum greifen die Eltern hier nicht ein? Warum sind Eltern hier nicht gewillt, zu disziplinieren? Also das möchte ich wirklich als Ermahnung geben, damit wir nicht eine Ernte haben müssen, die wir nicht wollen. Und wir können zur Zeit der Ernte nicht sagen, das will ich jetzt nicht, das überspringen wir irgendwie. Du wirst das ernten, du wirst die Ernte einfahren. Und die noch ganz kleine Kinder haben, registriere den Moment, wo dein Kind beginnt, rebellisch zu werden und wo dein Kind testen will, ob du es wirklich so meinst, wie du es sagst. Und wenn dein Kind mit dem liebsten Lächeln der Welt, so drollig wie es immer ist, genau das Gegenteil macht von dem, was du sagst, dann bist du gefragt. Ich habe Väter erlebt, die müssen dann noch darüber lachen, dass ihr Kind so doll das Gegenteil macht von dem, was der Mama gesagt hat. Wenn der andere Partner etwas verbietet, bist du am Drücker, wenn das Kind das nicht tut, das durchzusetzen. Es hat seine Grenzen, wie ein Kleinkind am Tisch mit dem Essen rummatscht, schweint, wie auch immer. Und was ein Kind essen kann und was nicht, ein Kind kann alles essen. Wir haben alles hervorragende Lebensmittel. Vor Jahren fällt mir ein Beispiel ein. In meinem ersten Beruf kam eine Frau ins Geschäft, die hat irgendwie Aufsicht gehabt über ein Enkelkind, weil die Mutter nicht da war, und erzählte davon, ach, das Kind ist so schwierig. Das Kind ist nichts. Das Einzige, was das Enkelkind überhaupt nur ist, sind Erdbeeren und Schlagsahne. Das ist schon viele Jahre her, es war noch zu DDR-Zeiten, da war das ja direkt eine Herausforderung, das sicherzustellen. Seid streng. Wenn ein Kleinkind sagt, so und so viel will ich essen, dann muss es das auch mal aufessen. Und wenn mal nicht die erlesene Wunschwurst auf der Schnitte liegt, die kann trotzdem verdaut werden. Wenn du das nicht erziehst, wird es nicht so sein. Und dann fahren wir nach Rumänien zu einem Einsatz und wenn mal nicht der Andreas kocht, sondern vielleicht jemand von dort. Dann gibt's plötzlich anderes Essen und das sind wir nicht gewöhnt und ach, da wird es uns jetzt gleich ganz komisch. Kleinkinder brauchen wirklich Strenge. Ich lege euch das ans Herz. Unsere Jungs können wild sein, die können verrückte Sachen machen und da wir unsere Jungs lieben, die können eigentlich anstellen, was sie wollen. Wir vergeben denen alles, das ist überhaupt keine Frage. Und da gibt es schon mal den einen oder anderen Sachschaden, wenn man mehrere Jungs hat. Das ist alles nicht die Frage. Wir lieben unsere Kinder, aber wir müssen sie disziplinieren. Sie sind sonst nicht fähig, auf den Wegen Gottes zu gehen, wenn sie groß sind. Das ist alles unsere Aufgabe. Schon von DDR-Zeiten her sind wir so massiv geprägt, dass andere die Erziehung übernehmen. Und das ist eine Lüge. Und wir können sehen, im gesamten Bereich der Sowjetunion, wo dieser ganze Kommunismus eine Generation länger ging, welche böse, zerstörende Frucht hervorgebracht wurde, dass ein Staat sich angemaßt hat, die Kindererziehung zu übernehmen. Und auch heute ist der Lehrer nicht der, der verantwortlich ist, dass dein Kind zu etwas wird. Oder die Kindergärtnerin. Oder der Ausbilder. Du als Vater bist verantwortlich. Und all die, die an Ausbilder oder Lehrer in dem Leben deiner Kinder wirken, unterstützen das mit. Deshalb solltest du auch immer auf der Seite der Lehrer stehen in den Schulen und sich mal kurz hineinversetzen, wie es ihnen geht. Wir sind so weit, dass Eltern mit dem Rechtsanwalt drohen dem Lehrer, wenn das Kind schlechte Zensuren schreibt. So weit sind wir. Kinder vernachlässigen, Eltern vernachlässigen ihre Kinder, kümmern sich um gar nichts, außer um Karriere und um Geld und drohen mit Rechtsanwalt, wenn das Kind bei einer Prüfung durchfällt und wollen dem Lehrer als schuldig hinstellen, als unfähig, da hat sein Job nicht gemacht. Dass unsere Kinder etwas werden, ist unser Job. Zuerst als Väter. Unsere Verantwortung, unsere Aufgabe. Und da wir ja doch die meisten Kinder im kleineren Segment haben, fangt an zu erziehen, so zeitig es nur irgend geht. Liebe und Strenge, das ist göttliche Art von Erziehung. Oh, es ist schon spät. Meine Güte, ist das wahr? Ich muss das unbedingt noch anfügen, weil das sonst zu abgerissen wird, irgendwann in 2 Wochen. Die Frage ist, wie reagieren wir jetzt? Ich denke, wir werden an manchen Stellen festgestellt haben, dass wir da Versäumnisse haben, dass wir versorgt haben an manchen Punkten. Wie reagieren wir? Das ist die Frage. Was ist zu tun, wenn wir jetzt festgestellt haben, da sollten sich Dinge doch ändern, da liefen Dinge nicht optimal? Das Erste ist, wir bekennen vor Gott Schuld. Wenn wir als Väter zu faul waren, wenn wir vernachlässigt haben, wenn wir unsere Verantwortung nicht wahrgenommen haben, wenn wir humanistischen Lügen aufgesessen sind. Als Erstes ist, wir bekennen unsere Schuld und unsere Unterlassungssünden. Wir Männer sind mehr gefährdet, durch Unterlassungssünden schuldig zu werden. So hat auch an sich das ganze Elend begonnen. Denn als die Schlange in den Garten Eden kam, um Eva zu verführen, und ich bin weit davon entfernt, wie manche Prediger das darstellen, dass die Eva ja die Schwächere war und deshalb verführt werden konnte. Das Übel begann damit, dass der Adam seinen Anweisungen nicht nachkam, den Garten zu bewachen vor den Tieren des Feldes. Er hat versorgt, deshalb kam die Schlange überhaupt da rein. Er hatte die Anweisung, den Garten zu bewahren vor den Tieren des Feldes, und die Schlange war ein Tier des Feldes. Und dass die Schlange überhaupt im Garten war, bedeutet, Adam hat versorgt. Unterlassungssünde Nummer 1. Und die Unterlassungssünde Nummer 2 von Adam war, sie im Gespräch mit der Schlange alleine zu lassen. Wir lesen nichts davon, dass er dabei war, als die Schlange mit Eva im Gespräch war. Und somit begann das ganze Unheil mit 2 Unterlassungssünden. Und Unterlassungssünden sind uns nicht so geläufig, wie wenn man was Schlimmes tut. Aber Jesus, die Stelle kennen wir alle, wo er die Schafe von den Böcken trennt, richtet ein extrem hartes Urteil über die Leute, die was getan haben? Nichts. Hab mich gedrängt, wo ich durstig war, hungrig war, mich gekleidet, wo ich im Gefängnis war. Und die, die er so hart richtet in dieser Stelle, sind die, die nichts getan haben. Also lasst uns Unterlassungssünden nicht als leichter oder positiver einordnen, als wenn man etwas Schlimmes tut. Und es begann alles damit, dass Adam unterlassen hat, die Schlange aus seinem Garten draußen zu halten. Und er hat es unterlassen, einzugreifen, als die Schlange mit Eva im Gespräch war. So hat das Ganze begonnen, und wir Männer sind irgendwie von daher schon mehr in der Gefährdung, durch Unterlassungssünden schuldig zu sein an unseren Familien. Und das Erste ist, wir bekennen Schuld und wir kehren um und gehen damit zu Gott und lassen uns reinigen von Schuld und von dem Gefühl des Versorgens. Und ein nächster Punkt ist, dass wir das voreinander bekennen. Das Wort Gottes sagt ganz klar, dass nur die Schuld vergeben wird, die bekannt wurde. Nicht bekannte Schuld ist nicht vergeben. Auch wenn sie 500 Jahre alt ist, ist sie unvergeben, sondern nur die Schuld wird vergeben, die man bekannt hat. Und Jakobus 5,16 steht, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Würde jetzt auf unsere Problematik zutreffen, der Ehemann und die Ehefrau bekennen voreinander ihre Sünden und empfangen Vergebung. In der Familie bedeutet das, dass man vor all denen um Vergebung betet, die durch unsere Schuld in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es kann bedeuten, dass man manche Dinge auch vor seinen Kindern bekennt als Vater, die verkehrt wurden. Gott vergibt also nur Schuld, die bekannt wurde. Die Schuld, die nicht bekannt wurde, wird nicht vergeben. Sagt auch die Stelle aus dem 1. Johannesbrief ganz klar. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ein Hindernis, was wir Männer oft haben, ist unser Stolz, den wir an dieser Stelle einfach niederlegen müssen. Wir wissen, dass wer sich demütigt, bekommt Gnade. Also wir bekennen Schuld vor Gott, wir bekennen Schuld voreinander. Wir nehmen neu den Platz als Haupt in der Familie ein. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, ich sage, ich bin das Haupt, ich bin der Mann der Familie, ich will den Platz einnehmen, den Gott für mich hat, der von Gott so angeordnet ist. Und das kannst du konkret beten und sagen, Herr, ich entscheide mich, das will ich. Ich will ab heute kein Waschlappen mehr sein, keine Weichmamm. Ab heute bin ich Mann und Haupt meiner Familie. Ich werde meine Familie schützen, führen, bedecken, für sie glauben, sie durchbringen und alles abfangen, was von draußen an meine Familie ran will. Der nächste Punkt, wir vertrauen darauf, dass Gott uns darin Gnade schenkt. Das ist Gottes erklärter Wille, dass wir das tun, und er wird uns die Fähigkeit geben. Wenn wir so das Gefühl haben bei der ganzen Thematik, das schaffen wir eh nie mit unserer Kraft, das ist korrekt, das werden wir mit unserer Kraft nicht schaffen. Aber genau an dem Moment, wo wir erkennen, meine Kraft reicht da nicht aus, dort kommt Gottes Gnade und dort ist der Herr in den Schwachen mächtig. Paulus hat mal gesagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das meint, dort wo ich mit meinen menschlichen Fähigkeiten am Ende bin, Dort kann die Kraft Gottes erst zur Entfaltung kommen. Wir alle haben in gewisser Weise versorgt und genau dort will Gottes Gnade ansetzen. Oder Hebräer 4,16, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und dass wir da ganz bewusst Barmherzigkeit empfangen, wenn in der Vergangenheit Dinge verkehrt waren, wenn uns Dinge einfallen, wo wir sagen, au, da lagen wir daneben, das hat böse Folgen gehabt. Egal wie groß das Versagen gewesen ist, egal wie schlimm irgendetwas war, dafür ist Barmherzigkeit Gottes da, dass Gott dich davon befreit und reinigt und von dem schlechten Gewissen befreit und von dem schlechten Gefühl. Also empfange Barmherzigkeit für die Vergangenheit und empfange Gnade für die Zukunft. Gnade ist das, was uns über unsere natürlichen Fähigkeiten hinausgehen lässt. Gnade ist das, was in Bewegung kommt, wenn wir mit unseren natürlichen Möglichkeiten am Ende sind. Dass wir dort in Abhängigkeit von Gott kommen und Gottes Gnade wirksam wird. Und dann sind wir aufgerufen, dass wir unsere Verpflichtung als Ehemänner und als Väter auch studieren müssen, diese Funktion studieren müssen, uns mit dieser Funktion vertraut machen und uns dort bilden, uns dort schlau machen, was bedeutet das alles. Dazu sind wir gerufen und du kannst, um da konkret zu werden, dir einen Zettel machen zu Hause und notieren, was sind die Bereiche, wo ich matt bin, wo braucht es wirklich Gnade und wo sind Bereiche, wo ich stark bin, dafür kann ich dankbar sein. Und dass du konkret um Gnade bittest für die Bereiche, wo auf deinem Zettel aufgeschrieben sind, die nicht so gut laufen. Und du kannst Gott bitten, dich zu einem guten Priester und Prophet und König für die Familie zu machen. Und ein praktischer Hinweis ist, dass wir einfach so viel Zeit als Ehemann und Vater investieren müssen, wie wir dazu brauchen. Und dass es einfach unsere erste Priorität werden muss, wenn sie das nicht ist. Und das wird Entscheidungen nach sich ziehen, wenn das nicht unsere erste Priorität ist, dass wir vielleicht ein Hobby aufgeben müssen oder Zeitfresser abstellen oder was auch immer. Wir treffen Entscheidungen, dass diese oberste Priorität zur obersten Priorität wird, dass wir Haupt unserer Familie sind, König und Priester und Prophet. Und dass wir eben die Zeit haben, die es braucht. Und wir sind in Arbeitsprozessen eingespannt und das ist auch gut und richtig so. Aber darüber hinaus haben wir die Zeit, diese Aufgaben wahrzunehmen. Und der Herr wird es belohnen. Und es gibt eine Stelle in den Psalmen, dass unsere Kinder wie Pfeile in unserem Köcher sind. Und wenn unsere Kinder heranwachsen in Zucht und Furcht des Herrn und auf einen Weg der Nachfolge gehen, das ist die größte Belohnung und das größte Gefühl der Zufriedenheit, was wir erfahren können. Und das ist unsere Aufgabe. Das müssen wir hervorbringen, noch zumal jetzt in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, wo Familienstrukturen am Auflösen sind. Wo Kinder aufwachsen mit zwei homosexuellen Eltern. Wo Kinder alleine gelassen werden, verlassen sind und jedes böse Ding aus der Hölle in ihnen ansiedeln kann, dass sie aggressiv werden, gewalttätig, zu jeder bösen Tat bereit sind. Jesus hat vorhergesagt, in der letzten Zeit wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Und das ist exakt der Fall in der Zeit, in der wir leben. Also lasst uns wirklich ganz, ganz gründlich unser Gehirn waschen mit dem Blut von diesem humanistischen Gedankentum, der antiautoritären Erziehung und diesen ganzen bösen Lügen, die unsere Kinder zerstören. Das kommt noch vor Gemeinde, vor jeglicher Art Dienst, vor allem. Wir als Väter haben Pastor, Ältestenfunktion in unserer Familiengemeinde. Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wir bekennen Schuld vor Gott, wir bekennen Schuld voreinander, wir nehmen neu den Platz ein als Haupt, wir vertrauen darauf, dass Gott uns Gnade gibt, wir empfangen Barmherzigkeit für die Vergangenheit und Gnade für die Zukunft. Wir nehmen uns vor, unsere Funktion als Ehemänner und Väter zu studieren und wir investieren die Zeit, die es dazu braucht. Ganz, ganz kurz, am Ende ein Wort an kinderlose Männer oder Männer, deren Kinder schon erwachsen sind, die ihr eigenes Leben führen und dafür Verantwortung haben. Mehr denn je brauchen wir in unserer Zeit geistliche Väter. Das heißt, eine der Kernfunktionen der letzten Gemeinde, der Braut wird sein, Vaterschaft zu übernehmen für die Weisen unserer Gesellschaft. Und ich meine mit Weisen nicht nur die, deren Eltern gestorben sind, sondern Die Weisen unserer Zeit sind all die vernachlässigten, alleine gelassenen Kinder von geschiedenen Eltern, von Eltern, die nicht miteinander klarkommen, von Vätern, die ihre Pflichten vergessen haben, die ihre Kinder einfach verlassen und alleine lassen. Das sind die Weisen unserer Zeit. Und die Gemeinde wird Vaterschaft übernehmen für dieses unüberschaubare Heer von vaterlosen Kindern. Das ist für jeden Mann die Aufgabe, die steht vom Wort Gottes her. Da kann ich vielleicht später ausführlicher drüber predigen, aber wir haben Vorbilder wie Abraham oder auch Paulus im Wort Gottes, die geistliche Väter für viele waren. Von Paulus ist es ganz konkret geschrieben, er war ein geistlicher Vater für Timotheus und durch Timotheus so eine Art geistlicher Großvater für die Gemeinde in Thessalonich. Das kannst du nachlesen. Und Dinge, die geistliche Väter auszeichnen, sind ein unerschütterlicher Glaube, ein vorbehaltloser Gehorsam, eine auf das Kreuz ausgerichtete Botschaft zu lernen, ein eigener, einwandfreier Lebensstil und ein Eifer für den Erfolg der geistlichen Kinder. Das sind so Eckdaten, was einen geistlichen Vater ausmacht. Und neben unserem natürlichen Vatersein sollten wir uns alle danach ausstrecken, in die Lage zu kommen, geistliche Väter zu sein für diese vaterlose Generation. Das lohnt sich zu studieren, was Abraham gelebt hat und wie Paulus auch selber das beschrieben hat. Zum Beispiel schreibt er im 1. Korinther 4, denn wenn ihr 10.000 Tuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Er hat eine Botschaft vom Kreuz gebracht, eine Botschaft, dass wir unser Leben lassen, wenn wir ihm nachfolgen, ihm unser Leben geben. Und hat damit geistliche Kinder gezeugt und war für sie ein geistlicher Vater. Und das, was unsere heutige junge Generation letztendlich braucht, sind Väter. Väter und Mütter, die wir im Geistlichen sein können. Vaterschaft, die wir geistlich übernehmen können für die Weisen unserer Zeit. Und was mit damit hineinspielt, sind die Witwen, die das Wort Gottes nennt, für die wir eine pauschale Pflicht haben und für die wir gerufen sind. Und die Witwen unserer Zeit sind die alleinerziehenden Mütter. Und wir Männer und Väter sind alle pauschal gerufen, Vaterschaft zu übernehmen für die Kinder der alleinerziehenden Mütter. So im Geist dort Vaterschaft mit ausüben, mit diesem priesterlichen Dienst tun. Und das ist die Herausforderung, die da in der letzten Zeit der Gemeinde steht und da die Gemeinde gerecht werden wird. Sie wird Witwen und Waisen versorgen können. Und die Witwen unserer heutigen Zeit sind alleinerziehende Mütter. Nicht nur Frauen, deren Männer gestorben sind. Jakobus 1,27 sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Interessanterweise steht hier nicht, ein reiner, unbefleckter Gottesdienst ist der, wo wir zusammenkommen und gesalbte Anbetungszeiten haben, obwohl das auch richtig und gut ist. Das steht als Oberstes, als Erstes, als den echten Gottesdienst. Und das möchte ich in Erinnerung bringen, dass wir da in neue Regionen kommen untereinander als Gemeinde und dass noch viele alleinerziehende Mütter hier geistlich zumindest Väter finden für ihre Kinder. Das ist so eine große Not in unserer Gesellschaft. So viele Frauen sind alleine mit Beruf und ihren Kindern. Das ist so ein schlimmer Zustand. Und der Herr hat darauf eine Antwort von Wiederherstellung und von Erneuerung. Ungefähr das, was ich heute erzählt habe, in Schriftform gibt es auf unserer Internetseite. Wer das nachlesen will, im Bereich von Downloads, habe ich das Konzept draufgestellt. Könnt ihr das nachlesen oder euch ausdrucken. Und ich möchte euch Männer motivieren, ermutigen dazu, sich da hinzusetzen, Gedanken zu machen, um im Gebet diese Schritte zu gehen. Und dass ihr euch meinetwegen heute Abend oder wenn es passt, morgen Abend, da zusammensetzt als Ehepaar und einen neuen Beginn macht und Sünde bekennt, Unterlassungssünden bekennt und sagt, so und so wollen wir unsere Familie leiten und so sollen die Dinge besser werden. Vater, ich will dir von Herzen dafür danken, dass du einen so wunderbaren Plan hast für Familie, dass darin deine väterliche Liebe in so vollkommener Weise zum Ausdruck kommt. Wir wollen anerkennen, dass dein Wort wahr ist und dass es bewährt ist und dass Weisheit darin ist und Segen, Leben, Erfüllung und dass dein Wort richtig ist und das, was in unserer Gesellschaft allgemein anerkannt und gelehrt wird, das ist Lüge und das ist verkehrt. Wir erkennen dein Wort an als die Wahrheit. Und Vater, wir erkennen dich an als den, von dem Vaterschaft kommt und der damit auch am besten weiß, wie man Vaterschaft lebt. Und wir als Männer kommen zu dir, Herr, und wollen von dir neu beeinflusst sein und wollen von dir inspiriert sein, dass wir Väter und Männer sein können für unsere Familie. Wir wollen die Verantwortung wahrnehmen, die wir haben für unsere Kinder und damit für unsere Gemeinde und auch für unsere Gesellschaft. Und ich bitte einfach, dass das jetzt nicht wieder ins Alltagding übergeht, sondern dass wir wirklich die Zeit finden und haben, uns darüber in Ruhe Gedanken zu machen und gute Entscheidungen zu treffen vor dir, Herr. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns das in Erinnerung behältst und dass uns das nicht wieder wegrutscht in den nächsten 6-7 Tagen. Ich bitte dich, dass wir dort konkret werden. Danke dir für dein kostbares Wort, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du das so beschlossen hast, dass deine Vaterschaft zum Ausdruck kommen soll durch uns irdische Väter. Das ist so groß. Und wir brauchen dazu deine Gnade, Herr. Und darum bitten wir dich, gib uns Gnade dazu. Gib uns die Fähigkeiten und die Kraft, die wir aus uns heraus dazu nicht haben. Wir begehren das, wir strecken uns danach aus und wollen nehmen von dir, Herr. Wir segnen unsere Kinder und unsere Familien in deinem Namen, Jesus. Und wir danken dir, dass du uns alles an die Hand gegeben hast, dass wir sie bewahren können vor dem Zeitlaufen dieser Welt, dass wir sie bewahren können vor der Zerstörung. Wir danken dir, dass du uns alles lehrst aus deinem Wort heraus, was dazu nötig ist. Danke, Jesus. Amen. Ja, also ihr könnt es von der Webseite euch runterladen, auch ausdrucken und ich bitte euch, das zu beherzigen, dass noch zu Hause nachzubehandeln. Gut, sind wir soweit am Ende durch. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen.